auch proklamieren heute Morgen.
Vielleicht, wenn ihr jetzt so die Lieder gesungen habt, habt ihr gemerkt, sie haben etwas probiert heute Morgen. Sie haben uns probiert, mit ihnen zu zeigen, wer ist denn eigentlich Gott? Und ich glaube, egal ob wir jung sind oder alt sind, ob wir jeden Sonntag in die Kirche kommen oder vielleicht nur gelegentlich, egal ob du schon lange mit Gott lebst oder dir noch ein bisschen unsicher bist, ob das wirklich das Richtige ist für dich, ich glaube, wir haben alle das gleiche Problem. Können sagen, wer Gott ist. Wir haben gesungen, Gott ist am Anfang und am Ende gewesen. Wir haben gesungen, Gott ist gross. Er ist ein ewig treuer Gott. Er ist heilig. Er ist der Einzige. Aber wer ist denn Gott wirklich? Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen zum Thema Allmächtig. Staunen über Gottes Grösse. Iris hat gesagt, wir sind in einer Predigtserie in der zweiten Staffel zum Thema Sehnsucht nach dem unsichtbaren Gott. Und die Sehnsucht nach dem unsichtbaren Gott, die prägt eigentlich die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren. Auf unterschiedlichste Arten haben sich die Menschen Gott vorgestellt. Ich finde es ja manchmal spannend, wenn man so Karikaturen von Gott sieht. Ein alter Mann auf einem Wölkli, irgendwie undefinierbare Kraft. Die verschiedenen Religionen haben versucht, Gott zu beschreiben. Wer ist Gott? Gibt es nur einen Gott? Gibt es Tausende von Göttern? Wir haben letzte Sonntag von Roland so eine einführige Philosophiegeschichte gehört. Spannend, unabhängig voneinander haben wir das beide zusammen irgendwo ein bisschen verfolgt. Bei meiner theologischen Ausbildung mit Kirchengeschichte hatte ich immer ein bisschen Mühe gehabt. Das hat mich immer so schwer und viel gedacht. Aber die Philosophiegeschichte, die hat mich wahnsinnig begeistert. Die Philosophen haben etwas probiert, zu erklären, wer Gott ist. Und das ist auf unterschiedlichste Art herausgekommen. Sie haben sich so einige Gedanken dazu gemacht. Wie könnte Gott sein? Und was macht er eigentlich die ganze Zeit? Ich habe euch ein paar Musterchen mitgebracht. Keine Angst, es gibt jetzt nicht eine Philosophiegeschichte. Aber mehr so ein bisschen mit ihnen nehmen, wie die Menschen sich Gott vorgestellt haben. Ich fange mit dem griechischen Philosoph Plato an. Einer der bekannteren Philosophen, der schon ganz, ganz alt ist. Er hat nämlich 400 vor Christus ungefähr gelebt. Er beschreibt Gott als das höchste Gut. Jetzt merkt ihr, jetzt wird es philosophisch. Das Gut ist die höchste Idee, die über allem steht und die Ordnung und die Harmonie vom Universum bestimmt. Also Gott ist nicht eine Person, sondern Gott ist eine Idee. Einfach das Gute in dieser Welt. Ist zu kompliziert. Wir gehen zum nächsten Philosoph. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, er hat vor rund 150 Jahren gelebt, ist also uns ein bisschen näher. Und er kritisiert die traditionelle Vorstellung von Gott und erklärt schlicht und einfach, Gott ist tot. Wenn ihr in die Welt hineinschaut, mit all dem Bösen, es kann nicht anders sein, Gott ist tot. Das bedeutet, dass die christliche Vorstellung von einem Gott heute nicht mehr relevant und wichtig ist. Er glaubt, dass jeder Mensch seinen eigenen Wert und seinen eigenen Weg im Leben muss finden, selber soll bestimmen, was für ihn gut und recht ist. Also auch das bringt uns eigentlich überhaupt nicht weiter, wenn wir uns fragen, wer ist denn Gott? Oder Immanuel Kant war ein deutscher Philosoph. Er hat 100 Jahre vor Nietzsche gelebt. Er gehört zu den bedeutendsten Philosophen von Europa. Er denkt, dass es schlichtweg einfach schwierig ist, mit Sicherheit zu wissen, ob es Gott gibt, ob Gott wirklich existiert. Weil man kann ja Gott nicht sehen, man kann ihn nicht anlängen und darum kann man eigentlich auch nicht sagen, ob es Gott gibt. Aber der Kant glaubt, dass der Gedanke an einen Gott trotzdem unglaublich wichtig ist. Der Glaube an einen Gott hilft uns, gut zu handeln. Also jetzt ist es nicht nur philosophisch, sondern auch psychologisch. Glaube an einen Gott und dann lebst du gut und richtig. Ein weiterer Philosoph war der Aristoteles. Er hat zu den bekanntesten und einflussreichsten Philosophen und auch Naturforscher der Geschichte gehört. Er hat um ca. 350 vor Christus gelebt. Und spannend ist, er ist von Plato gelehrt worden. Also er ist von Plato beeinflusst worden. Er beschreibt Gott als unbewegenden Beweger. Er stellt sich Gott nicht als Mensch vor, sondern eher wie einen perfekte ewige Kraft. Wenn ihr euch erinnern mögt, beim Plato ist Gott einfach die gute Idee. Und beim Aristoteles ist Gott eine ewige Kraft oder vielleicht auch eine ewige Intelligenz, die irgendwo um uns herumschwirrt. Gott ist immer da gewesen, Gott ist unveränderlich, eben unbeweglich, aber er sorgt dafür, dass sich auf dieser Welt alles verändert und bewegt. Der Aristoteles hat gedacht, dass Gott von Anfang an da war und er hat irgendwie wie die Welt ins Rollen gebracht und seitdem bewegt sich die Welt und alles funktioniert in sich selber, ohne dass Gott mehr eingreifen muss. Auch das ist eine ziemlich schwierige Ansicht von Gott. Wir kommen zum letzten Philosoph. Der Augustinus. Jetzt denken vielleicht die, die sich ein bisschen auskennen mit Kirchengeschichte. Moment. Augustinus, Philosoph. Der Augustinus war einer der Kirchenväter. Er hat um 400 nach Christus gelebt, aber war nicht nur ein einflussreicher Theologe zu seiner Zeit, sondern eben auch ein einflussreicher Philosoph. Er hat die christliche Spätantike geprägt mit seinen ausgearbeiteten Schriften. Für Augustinus ist Gott ein liebevoller Vater, der immer bei uns ist und uns beschützt. Er glaubt, dass Gott alles geschaffen hat. Die Erde, der Himmel, Tiere, Pflanzen und auch uns Menschen. Für Augustinus ist Gott allmächtig und allwissend. Er glaubt, dass Gott uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen und ein glückliches Leben können zu führen. Eigentlich könnte ich jetzt hier die Predigt abschließen und sagen, er hat recht, ich sehe es genau gleich. So ist es, glaubt daran und dann kommt es gut. Aber ich glaube, ihr wollt noch etwas mehr wissen. Wieso kommt man denn überhaupt so zu einer Ansicht? Ihr merkt, die Philosophen haben sich extrem schwer da mit dem Gedanken, wie ist Gott? Wer ist Gott? Was macht Gott? Und wenn wir vielleicht ehrlich sind, dann geht es uns vielleicht manchmal schon so. Wenn es gut läuft, denken wir, boah, Gott ist mächtig. Und wenn wir so Zeugnisse hören wie heute Morgen von einem Georg Müller oder von Lina, dann müssen wir sagen, hey, wir haben so einen grossen Gott. Aber was, wenn es wochenlang nur regnet und nicht nur draussen, sondern vielleicht auch in unserem Herzen? Wer ist Gott wirklich? Wir kennen den unsichtbaren Gott eigentlich nur so weit, wie er sich uns offenbart. Und Gott offenbart sich uns nur so weit, wie wir zulassen sollen, dass er sich uns offenbaren kann. Wir kennen vielleicht ganz viele Eigenschaften von Gott. Wir haben heute Morgen, wie gesagt, schon einige von diesen Eigenschaften besungen. Wir kennen Gottes Allmacht, seine Heiligkeit, seine Souveränität, seine Allwissenheit. Aber so lernt man eigentlich nur einen gewissen Teil von einer Person kennen, wenn man die Eigenschaften von einer Person kennt. Personen lernt man besonders auch durch ihre Geschichte kennen. Ich finde es immer wieder spannend, vor allem von älteren Leuten zu hören, was ist ihre Geschichte? Was haben sie erlebt in ihrem Leben? Was sind sie überall gewesen? So lernt man eine Person kennen. Und dann, wenn noch persönliche Erfahrungen mit dieser Person dazukommt, dann kann man sagen, diese Person kennt man wirklich. Ich finde es ja manchmal spannend, wenn unsere Kinder haben, können wir sagen, ich kenne jemanden. Und wenn du fragst, von wo kommt sie? Keine Ahnung. Was macht sie? Keine Ahnung. Wann kennen wir eine Person wirklich? Wenn ganz viele verschiedene Sachen zusammenkommen. In der Bibel ist so einiges über Gott geschrieben. Da können wir Gott kennenlernen. Und in der Natur und in unseren persönlichen Erlebnissen mit Gott können wir ihm begegnen und weitere Eigenschaften und Aspekte von ihm kennenlernen. Wir wollen, wie gesagt, heute zusammen über die Grösse von Gott nachdenken und staunen. Ich möchte mit euch drei Aspekte anschauen, wie wir Gottes Allmacht erkennen können. Und daraus können wir Kraft und Vertrauen für unser ganz persönliches Leben schöpfen. Wir wollen, wie gesagt, seine Eigenschaften anschauen. Wir wollen die Geschichte von ihm kennenlernen. Und wir wollen sehen, wo wir ihn persönlich erleben können. Dein Vertrauen auf Gott wächst dann, wenn du dir bewusst bist, wie allmächtig Gott ist. Es gibt dir Kraft, gerade besonders in schwierigen Zeiten, wenn du weißt, dass da ein Gott ist, der einfach alles kann. Ein grosser Glaube, den ich dir wünsche, braucht einen grossen Gott. Lass uns darum eintauchen und uns inspirieren, wie die Grösse von Gott für uns sichtbar werden kann. Die Eigenschaften von Gott wird besonders in der Schöpfung sichtbar. Gottes Grösse können wir in der Schöpfung sehen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 16 bis 17. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Wir verstehen Gott am besten, wenn wir ganz am Anfang heranschauen. Gut, doch könnte man sich schon wieder streiten, ist jetzt die Erde Milliarden von Jahren alt oder nur ein paar tausend Jahre, das lassen wir mal dahingestellt, sondern schauen einfach in die Bibel, was war am Anfang? Da begegnen wir einem genial kreativen Künstler. Oft sind wir aber in unserem Alltag so beschäftigt, dass wir vergessen, irgendwo mal innezuhalten und über die immense Grösse von Gott in der Natur zu staunen. Gott hat die Welt unglaublich kreativ geschaffen. Gott hat die Welt bis ins kleinste Detail durchdacht. Und er hat sie in einer wahnsinnigen Rekordzeit geschaffen. In 6 Tagen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und wenn man so ganz grob rechnet, nimmt man an, dass man für einen Hausbau von der Idee bis zum schlüsselfertigen Haus etwa 1,5 Jahre braucht. 1,5 Jahre. Und Gott schafft einfach die ganze Welt so schnell mal in 6 Tagen. Unglaublich. Es tut darum gut, immer wieder mal einen Spaziergang zu machen, durch die Natur durch und bewusst herzuschauen, was Gott Kreatives geschaffen hat. Ich war in den letzten Wochen ein bisschen gestresst und habe darum gesagt, ich will mir wieder vorne regelmässig spazieren. Manchmal ist das ein bisschen Herausforderung, vor allem diese Woche. Und am Freitag habe ich gefunden, egal ob Shift, ich gehe jetzt einfach spazieren. Weil eigentlich, das war etwas vom Besten gewesen. Ich habe die Welt mit ganz anderen Augen angeschaut. Ich war vor allem ziemlich alleine gewesen. Und das Grün ist plötzlich viel grüner geworden, weil die Blätter so nass waren. Und es hat mega gut, da mal die Welt so zu sehen. Und ich möchte euch ermutigen, macht das auch mal. Egal wie das Wetter ist, geht raus und lasst das auf euch wirken, was ihr seht. Vielleicht tut es manchmal auch gut, sich einfach mal zu überlegen, wie unser Körper funktioniert. Oder wie das ganze Universum funktioniert. Nehmen wir zum Beispiel mal das menschliche Gehirn. Ich finde es spannend, weil die Medizin findet, sie wissen viel. Spätestens beim Gehirn merken sie, dass sie eigentlich praktisch nichts wissen. Es ist eines der komplexesten bekannten Organe des Menschen. Mit Milliarden von Neutronen und unzähligen Synapsen ermöglicht es uns, Bewusstsein, Denken, Erinnerungen und Emotionen zu haben. Die Art und Weise, wie unser Hirn Informationen verarbeitet, speichert, ist unglaublich komplex und übersteigt bei weitem auch die Entwicklung der heutigen Technologie. Schaut mal, was alles, wie viel Terabyte das in unserem Hirn Platz haben. Und dann schauen wir die Festplatten, die wir heute haben, die Geschwindigkeit von unseren Festplatten. Unglaublich, und das Hirn gibt es seit Tausenden von Jahren. Die Wissenschaft ist noch ziemlich weit hinter drin. Oder wenn wir den menschlichen Kreislauf anschauen, auch etwas vom Genialsten. Das Herz-Kreislauf-System, das den Blutfluss reguliert, das Nährstoff und Sauerstoff zu den einzelnen Zellen transportiert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich schnaufe Luft ein, das geht ins Blut, und das Blut transportiert das bis in kleinste Zehen runter. Und es funktioniert jeden Tag. Aber nicht nur das, sondern es tut auch die ganzen Abfallstoffe aus den kleinsten Zehen wieder entfernen und säubern. Hochkomplexes Netzwerk, das wir hier in unserem Körper innen haben. Einfach genial durchdenkt. Vielleicht ist jetzt das einfach so zu banal gewesen. Schauen wir mal ins Universum raus. Dort sehen wir genau das Gleiche. Das Universum von diesen gigantischen Galaxien, von denen man annimmt, dass es irgendwie 100 bis 200 Milliarden davon gibt. Schon die Zahl allein kann man ja gar nicht irgendwie messen. Mit all diesen Sternen, Planeten bis zu den kleinsten Teilen, die im Universum umschwirren. Eine Komplexität, die wir uns gar nicht vorstellen können. Eine Komplexität, die weit über unser Verständnis ausgeht. Nach aktueller Erkenntnis, und das finde ich sehr spannend, sagt man, dass das beobachtbare Universum, also wir sind noch nicht am Ende, einfach das, was man heute beobachten kann, etwa 93 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser hat. Schon nur das, ich weiß auch nicht, wie das geht. Das heisst, wenn man in einer Ecke das Licht abdreht, geht es 93 Milliarden Jahre, bis im anderen Ecke finster ist. Stellt euch das mal vor. Und das ist noch nicht das Ende. Zudem funktioniert das ganze Universum nach bestimmten Gesetzen, wie zum Beispiel der Schwerkraft oder der Gravitationskraft. Also unser Sonnensystem, das um sich dreht. Und darum fliegen wir nicht einfach wild im Universum herum, sondern können hier auf der Erde bleiben stehen. Menschen kennen erst einen Bruchteil von all dem, was in diesem Universum vor sich geht. Es ist so durchdenkt und komplex. Aber was die Menschheit herausgefunden hat, und das ist sehr erstaunlich, schon kleinste Abweichungen könnten dazu führen, dass das ganze System nicht mehr funktionieren würde. Wenn die Erde etwas näher bei der Sonne oder etwas weiter weg wäre, hätten wir ein komplett anderes Klima auf dieser Erde und könnten unter Umständen gar nicht mehr leben. Wenn wir jetzt denken, Gott ist einfach ein genialer und brillanter Architekt, der das gebaut hat, vielleicht ein Physiker, vielleicht auch, wenn wir in der Natur sind, ein genialer Landschaftsgärtner, vielleicht auch ein Uhrenmacher, der die Zeit erfunden hat, dann unterschätzen wir Gott bei weitem. In der Schöpfungsgeschichte bekommen wir einen kleinen Einblick, wie Gott ist und wie er wirkt. Gott hat die ganze Schöpfung in einer unglaublichen Rekordzeit erschaffen. Und er ist im Stand, gleichzeitig die ganze Welt zu kontrollieren. Wenn wir in die Natur rausgehen, sehen wir die wunderbare Vielfalt und Komplexität dieser Schöpfung. Die majestätischen Berge. Vielleicht müsst ihr mal ins Berner Oberland gehen, dann lernt ihr das auf euch einwirken, wie das sich anfühlt. Die Weite vom Meer, die sich noch nicht für die Herbstferien angemeldet haben, meldet euch an und lasst das auf euch wirken. Die Schönheit von einem Sonnenuntergang, gut, das ist im Moment ein bisschen schwierig, aber es kommen wieder bessere Zeiten, ich verspreche es euch. All das zeugt von Gottes Allmacht und Kreativität. Ich glaube, Gott ist auch ein romantischer Gott, der uns ganz nachwachsen kann und uns gut tun will. Im Psalm 19, Vers 2 sagt der Psalmschreiber: Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ich möchte euch ermutigen, schaut wieder mal in den Himmel hoch, vielleicht jetzt auch gerade, wenn es so krasse Wolken hat. Im Moment kann man wunderschöne Regenbögen beobachten, immer wieder. Und denkt, was für ein genialer Gott steckt da dahinter. Die Schöpfung ist ein ständiger Beweis für Gottes unglaubliche Grösse. Wir sind also umgeben von der Präsenz von Gott, von seiner künstlerischen Begabung. Wenn wir den Himmel und die Erde anschauen, dann zeigt uns, dass jeden Tag die Macht, aber auch die Liebe und die Fürsorge vom allmächtigen Gott. Die Komplexität von dem ganzen Aufbau und der Ordnung, wo das System, das wir drinnen leben, hat, weist darauf hin, dass Gott viel mehr ist, als wir uns vorstellen können. Indem wir die Natur bewusst wahrnehmen und darüber nachdenken, wie alles so perfekt funktioniert, können wir einfach nur staunen und in Ehrfurcht vor Gott stehen. Ich möchte es noch einmal sagen. Nimm dir doch bewusst immer wieder mal vor, regelmässig Zeit in der Natur zu verbringen. Bist aufmerksam und beobachte die Details, die du dort siehst. Und lass dich von dieser wunderbaren Schöpfung inspirieren. So kannst du jeden Tag ein Stückchen von der Allmacht von Gott sehen, ohne dass du riesen Wunder musst in deinem Leben erleben, weil das Wunder ist bereits da. Oft kann man dann einfach nur still, staunend da stehen. Und Dankbarkeit und Bewunderung für Gottes Werk nicht wirklich in Wort fassen. Aber ich glaube, das müssen wir auch nicht. Es reicht, wenn wir einfach staunen. Ich komme zum zweiten Aspekt. Gottes Grösse in der Geschichte. Wie gesagt, Kirchengeschichte war nicht mein Lieblingsfach. Gut, ich glaube, es hat auch mit dem Lehrer zusammengehangen. Aber wenn wir in die Geschichte hineinschauen, können wir unglaublich viel Geniales entdecken. Ganz ähnlich wie in der Schöpfung erkennen wir Gott durch Geschichte, besonders aus dem Alten und Neuen Testament der Bibel. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gottes Allmacht und sein Eingreifen in der Geschichte der Menschen zeigt. Ich möchte ein paar Punkte rauspicken aus der Bibel. Denken wir zum Beispiel an Abraham und Sarah, die mit unglaublichen 90 und 100 Jahren noch älter geworden sind. Oder denken wir an die Befreiung vom Volk Israel aus ägyptischer Sklaverei, wo der Pharao mit 10 Plagen dazu gebracht worden von Gott, dass er das Volk ziehen lässt. Und dann zieht das Volk aus Ägypten raus, die Ägypter treiben ihnen hinten nach. Und Gott macht das nächste Wunder. Er teilt einfach mal so ein Meer, dass das Volk durch das Meer durchlaufen und so gerettet worden ist. Oder wenn wir ein bisschen weitergehen in der Geschichte, der Elia, bei dem Gott als Beweis für seine Macht einfach mal so Feuer vom Himmel oben abgeschickt hat, würde ich eigentlich auch gerne mal erleben. So beim Grillieren wäre es sicher noch praktisch. Oder der Gideon, der mit nur 300 Männern durch Gottes mächtiges Eingreifen ein riesiges Heer der Midianiter besiegt hat. Und dann kommen wir zu einer ganz genialen Geschichte. Gott lässt Jesus, nachdem er am Kreuz für uns Menschen gestorben ist, wieder auferstehen und zum Leben erwecken. Die Auferstehung von Jesus von den Toten ist eines der zentralen Wunder vom Neuen Testament und zeigt Gottes Macht über Leben und Tod. Wo Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern am See begegnet, lässt er die Fischer noch einmal ihre Netze auswerfen und wir lesen, dass sie in kürzester Zeit unglaubliche 153 Fische gefangen hat. Wenn wir in der Bibel eine so genaue Zahl und 153 ist nicht einfach eine so eine gerundete Zahl, das ist eine genaue Zahl lesen, dann ist das ein Zeichen für die Grösse von Gott. Gott zeigt den Menschen durch solche Wunder nicht nur seine Macht, sondern auch sein Bestreben, Menschen zu versorgen und ihnen nachzuziehen. Die verschiedenen Geschichten erinnern uns daran, dass Gott immer wieder Grosses tut und dass seine Macht über alle menschlichen Möglichkeiten besteht. Die Ereignisse demonstrieren Gottes Macht und sein Eingreifen in die Geschichte und sie wollen zu erfüllen und seine Gegenwart und Herrschaft zu zeigen. Gott hat Kraft und den Willen, in unsere Geschichte einzugreifen. Ein allmächtiger Gott, der die gesamte Geschichte lenkt, sind unsere kleinen Lebensgeschichten nicht zu klein, sondern er möchte auch in deine Geschichte eingreifen. Er sieht, wo wir stehen. Er sieht unsere Fragen. Er sieht unsere nächsten Herausforderungen. Und er möchte auch mit unserem Leben Geschichte schreiben, wie mit diesen Personen aus der Bibel. In Daniel 4, Vers 32 lesen wir: Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und es gibt seinen, und er gibt es, nein, und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte, was tust du da? Weil Gott so gross und mächtig ist, muss er sich für sein Handeln vor uns nicht verantworten. Auch wenn wir die Geschichte manchmal vielleicht nicht verstehen können oder uns fragen, wieso tut Gott das oder jenes, müssen wir trotzdem anerkennen, dass Gott den viel grösseren Überblick hat über alles als wir. Das soll uns helfen, uns von der Geschichte über die göttliche Macht und seine Wunder zu inspirieren. Versuch darum täglich bewusst mit Gott zu leben, sodass auch du solche Geschichten und Wunder in deinem Leben kannst erleben. Denn Gott möchte seine Allmacht auch in unserem Leben sichtbar werden. Wir kommen gerade zum dritten Aspekt, weil das eigentlich gerade so übergeht. Gottes Grösse in unserem persönlichen Leben. Manchmal geschieht das durch die Wunder, durch die grossen Wunder, die Gott tut. Oft aber auch durch ganz kleine, alltägliche Ereignisse. Wie gesagt, schon ein Spaziergang durch die Natur kann ein Wunder sein. Gott erscheint den Menschen immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise. Menschen haben in der Vergangenheit seltsame Erscheinungen von Gott erlebt. Gott hat zum Beispiel zu Menschen mit hörbarer Stimme geredet. Wir sehen das beim Kain, beim Abraham, beim Samuel oder beim Mose. Er hat dem Noah genaue Einzelheiten für den Bau von dieser riesengroßen Arche gegeben. Der Mose hat nicht nur die Stimme von Gott gehört, sondern er hat den brennenden Busch gesehen, der aber nicht verbrannt ist. Jakob hat mit einer Person gekämpft und hat anschliessend feststellen, dass er Gott selber gesehen hat. Bei all diesen Geschichten hat sich Gott entschieden, sich den Menschen auf eine ganz persönliche Art zu offenbaren. Ich weiß nicht, wie manche brennenden Dornbusch du so gesehen hast, wie manchmal, dass du Gottes Stimme schon ganz real gehört hast. Oft ist es doch so, dass wir heute solche Ereignisse nur noch sehr selten oder gar nicht mehr erleben. Warum schweigt der Gott heute? Hat er sich irgendwie vielleicht doch zurückgezogen? Hat gewisse Philosophen doch recht, dass Gott die Welt mal angetrieben hat und jetzt schaut er nur noch zu? Oder ist Gott heute einfach nicht mehr erlebbar? In 2. Mose 3, Vers 14 sagt Gott von sich zu Mose: Ich bin, der ich bin. Ganz einfach. So beschreibt sich Gott. Interessant ist, wenn man den Vers aber ein bisschen genauer anschaut, merkt man, dass man ihn auch anders übersetzen kann. Man kann ihn auch übersetzen mit: Ich werde sein, was ich sein werde. Oder: Ich bin, was ich immer war. Also, es ist ziemlich komplex, die eine Aussage von Gott zu deuten. Aber eigentlich möchte Gott damit sagen, dass Gott immer da war. Dass er immer der gleiche ist. Heute wie vor 3-4'000 Jahren. In Lukas 12, Vers 7 lesen wir: Und auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Das ist für mich einer der genialsten Versen. Gut, bei gewissen Leuten hat Gott schon nicht mehr so viel zu tun, aber nehmt jetzt mal so einen durchschnittlichen Mensch, der hat, man nimmt an, so etwa 100'000 Haare, habe ich gelesen. Ich habe es nicht gezählt, ich kann es nicht garantieren. Aber stellt euch mal vor, und Gott kennt von euch allen die Anzahl von Haaren. Weil Gott allmächtig ist, kann er gleichzeitig 8 Milliarden Menschen kennen und weiss Details von diesen Menschen, die nicht einmal die von sich selber wissen. Unglaublich, die Grösse von Gott. Für dich ganz persönlich. Bei Jesus entdecken wir eine weitere Seite von Gott. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, lesen wir: Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Bei Jesus sehen wir, wie Gott ist. Wenn wir das Leben von Jesus studieren und ihn in unserem Leben erleben wollen und erfahren, dann erkennen wir etwas mehr von der Grösse von Gott. Menschen im Alten Testament hatten eine grosse Ehrfurchtshaltung vor Gott. Ich glaube, das ist heute manchmal etwas verloren gegangen. Da hat sich Gott immer wieder auf mächtige Art erwiesen und hat sich den Menschen offenbart, sodass die Menschen zu dieser Ehrfurchtshaltung gekommen vor Gott. Wir haben jetzt gerade Kindertag gehabt, im April oder Mai, und dort ist es darum gegangen, dass Gott dem Volk begegnet ist und das Volk hat gesagt: Hey Mose, red du mit Gott, wir halten das nicht aus. Sie haben nicht nur Ehrfurcht vor Gott gehabt, sondern sie haben zum Teil richtig Angst gehabt vor Gott. Gott ist uns heute viel näher als diesen Menschen im Alten Testament, was aber nichts an seiner Heiligkeit und seiner Macht verändert hat. Es ist nicht nur die Macht, die Gott, im Besonderen so im Rückblick in die Geschichte, ausmacht, sondern vor allem auch sein Mitleid. Ich finde es so genial, wenn wir am Anfang die ersten Menschen sehen. Nachdem, dass Adam und Eva Gott ungehorsam sind worden, lesen wir, dass Gott ihnen Kleider geschenkt hat. Was für ein genialer Gott, der ihnen hilft, ihre Scham zu bedecken. Statt dass er gesagt hat, ihr seid selber schuld, jetzt seid ihr halt nackt, jetzt lauft ihr halt so rum. Nein, Gott ist fürsorglich. Er hat sein Volk seinem Volk immer wieder eine neue Chance gegeben. Ich denke manchmal, wenn ich die Geschichte vom Volk Israel anschaue, wie wahnsinnig geduldig muss Gott sein. Ich hätte das Volk schon lange vom Mond geschickt oder weiss auch nicht was. Aber nein, Gott hat ihnen wieder eine neue Chance gegeben, ist wieder gnädig geworden. Und sie sind wieder ungehorsam geworden. Sie haben Gottes Willen nicht da und Gott hat sie 40 Jahre in die Wüste geschickt. Aber er ist mit ihnen in die Wüste gegangen. Er war immer bei ihnen. Und wir lesen, dass er sie so gut versorgt hat, sie immer genug zu essen gehabt in der Wüste, notabene. Und ihre Kleider sind 40 Jahre lang einfach nie kaputt gegangen. Weil Gott sie versorgt hat. Gott sagt in Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der dessen Name der Heilige ist. Und jetzt könnte man meinen, jetzt kommt so etwas Krasses. Er sagt, ich wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die ein zerschlagenes und gedemütigten Sinn haben. Um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzens wieder aufleben zu lassen. Was für ein Gott haben wir? Der nicht einfach mächtig und heilig ist, sondern der zu denen geht, die ein zerschlagenes Herz haben. Mit einem zerschlagenen Herz wird in der Bibel ein Mensch bezeichnet, der seine Fehler bereut, der Buße tut, der sich vor Gott demütigt und ihn um Vergebung bittet. Gott ist also auf der einen Seite ein heiliger Gott, ein mächtiger Gott. Er ist uns bei weitem überlegen und trotzdem behandelt er uns wie seine Freunde. In Römer 8, 28 werden wir daran erinnert, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir haben es überhaupt nicht verdient. Aber Gott verspricht uns das. Das bedeutet nicht, dass wenn wir an Gott glauben, dass wir nur Gutes und Angenehmes werden erleben. Aber Gott ist fähig, alle noch so schlechten Umstände zu nutzen, dass langfristig etwas Gutes daraus darf entstehen, das uns dient. Gott hat die Macht und die Intelligenz, das Weltgeschehen zu lenken und trotzdem allen Menschen die Freiheit zu geben, dass sie sich selber dürfen für oder gegen ihn entscheiden dürfen, dass sie sich für oder gegen eine Tat entscheiden können. Gott hat die Macht. Auf der einen Seite ist er ein mächtiger Herrscher. Und auf der anderen Seite sorgt er sich um die Niedrigsten und die Ärmsten. Es tut gut, wenn du und ich uns immer wieder überlegen, wo wir in unserem Leben Gottes Hand erkennen. Vielleicht eben nicht dort, wo alles super gut läuft, sondern dort, wo wir zerschlagen sind, am Boden sind. Vielleicht ist es manchmal gut, wenn du deine Erlebnisse mit Gott mit anderen teilst. Dass du andere kannst ermutigen, die vielleicht entmutigt sind und Gott in ihrem Leben nicht sehen. Ich möchte die drei Aspekte noch ganz kurz zusammenfassen. Lasst uns in unserem Alltag immer wieder innehalten und über Gottes Grösse staunen. Indem wir zum Beispiel seine Schöpfung bewusst wahrnehmen. Indem wir aber auch die biblischen Geschichten lesen, uns darin vertiefen und Gott versuchen, besser kennenzulernen. Und indem wir seine Gegenwart in unserem Leben versuchen zu erkennen und zu erleben. Vielleicht kannst du dir vornehmen, jeden Tag einen so einen konkreten Punkt aufzuschreiben, wo du Gottes Grösse in deinem Leben gesehen hast. Und wenn du vielleicht am Abend merkst, dass dir nichts in den Sinn kommt, dann musst du vielleicht noch einen Abendspaziergang anhängen, für die Lichter von Kloten zu sehen oder was auch immer. Und über die Genialität von Gott zu staunen. So können wir unser Vertrauen in die Allmacht von Gott stärken. Möge unser Staunen über Gottes Grösse uns immer wieder neu inspirieren und uns helfen, unserem Glauben zu wachsen. Ein grosser Glaube braucht einen grossen Gott. Und der grosse Gott ist da. Lasst uns das in unserem Glauben sichtbar werden. Wir dürfen jetzt so einen fließenden Übergang machen, wo wir ganz praktisch die Grösse von Gott bestaunen können. Ich habe es gesagt, eines der grössten Wunder im Neuen Testament ist die Auferstehung von Jesus. Gott hat sich nicht einfach nur gedacht, jetzt lassen wir mal einen Menschen zum Leben auferstehen, sondern es hat eine geniale Wirkung gehabt, dass Gott für uns Menschen gestorben ist und dass Gott ihn zum Leben wieder auferweckt hat. Im Abendmahl, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus für deine und meine Sünde gestorben ist. Ich möchte die Worte aus 1. Korinther Vers 11 lesen, wo der Paulus uns auffordert, das Abendmahl immer wieder zu praktizieren und uns daran zu erinnern, was Jesus für uns da hat. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen den Tod von Jesus verkünden, indem wir einfach staunend vor ihm sind. Indem wir das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen und uns an die Grösse von Gott erinnern. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du Jesus auf die Erde gesendet hast. In Jesus und in seinem Leben auf dieser Erde können wir deine Grösse, deine Liebe und deine Gnade erkennen. Danke, dass du ihn ans Kreuz geschickt hast, dass er für uns gestorben ist. Auch wenn das extrem brutal ist, ist es für uns doch der grösste Segen. Danke, dass wir durch seine Auferstehung Vergebung für unsere Sünde haben. Und ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder so ein zerbrochenes Herz schenkst, das demütig vor dir ist, das dich um Vergebung bittet für die Fehler, die wir hier haben. Wir wollen einsehen, dass du ein mächtiger und heiliger Gott bist. Wir wollen uns vor dir beugen. Aber wir dürfen wissen, dass du kommst, dass du uns aufrichtest, dass du uns stärkst und dass du willst, dass uns alles zum Besten darf dienen darf. So danke ich dir, dass du uns jetzt einfach nachkommst, in dieser Zeit, die wir jetzt haben, für uns ganz persönlich, wo wir über deine Grösse und deine Macht staunen. Amen. Wir werden jetzt